Unser Gott will uns heute seine Vergebung schenken. Man muss das einmal im Wort Gottes in der Bibel lesen, wie das überall anklingt. Wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Er wird sich über uns wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünde in die Tiefe des Meeres werfen. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. So komm denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wir wollen in das Lob Gottes miteinander einstimmen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Wir singen von diesem Morgenlied 347 die Verse 1 bis 3 und dann die letzten Verse 6 bis 10.
Wir wollen beten und erheben uns dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir uns in deinem Haus versammeln dürfen, dass du uns da Ruhe schenkst, dass wir da auf dein Wort hören dürfen. Herr, und du kennst uns, einen jeden von uns. Du weißt, mit welchen Gedanken und Sorgen und Problemen wir hierher kommen. Wir bitten dich, dass du uns befreist. Herr, du kennst unsere Gedanken über andere Menschen, wo wir nicht zur Vergebung bereit sind. Herr, reiß unsere verkrusteten Meinungen auf. Vergib uns, Herr, wo wir dir zu wenig Raum geben in unserem Leben. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, der du uns reinigst, der du uns vergibst. Herr, keine Schuld ist zu groß. Das macht uns getrost. Herr, so schenk, dass wir uns wirklich neu von dir vergeben lassen und reinigen lassen. Komm in unser Leben und gestalte du uns immer mehr nach deinem Bild. Herr, und was wir jetzt noch mit uns herumtragen, was uns hindert, ganz frei zu sein und auf dich zu hören, das wollen wir zu dir bringen. Wir beten in der Stille. Herr Jesus, und so wollen wir unter dein Kreuz kommen und alles abladen, was uns beschwert. Danke, dass du uns befreist. Amen. Wir hören die Schriftlesung für den heutigen Sonntag. Sie steht im Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 10.000 Zentner Silber schuldig war. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Silbergroschen schuldig war. Und er packte und würgte ihn und rief: Bezahle alles, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Der wollte aber nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er bezahlt haben würde, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und erzählten ihrem Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sagte zu ihm: Du Schurke, diese deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hattest. Hättest du dich da nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen sollen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt haben würde, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder.
Wie gut ist von der Sünde frei. Philipp Friedrich Hiller hat ein schönes Lied gedichtet. Und wir wollen dieses Lied ganz miteinander singen. 528, alle 7 Verse. 528.
Thank you.
auch, haben ja in diesen Wochen uns in der Predigt als Text das Vaterunser vorgenommen, Matthäus 6. Und je mehr wir die einzelnen Bitten des Vaterunsers betrachten, umso mehr bedauere ich, dass wir es nicht noch weiter zerlegt haben. Heute hätte ich gern die zwei Abschnitte noch einmal in Extrapredigten getrennt und ich denke, es wird uns am nächsten Sonntag erst recht so gehen, dass man das kaum in einer Predigt zusammenfassen kann. Und dann haben wir ja leider den großen Lobpreis. Nicht, weil dann die Passionszeit beginnt, so wollen wir heute diese Bitte hören, Vers 12 im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Herr, du musst uns das Beten lehren. Amen. Es sind ja moderne Zeiten, in denen wir leben. Und ich liebe so viel Modernes. Wir haben ja den Nutzen davon, von der modernen Kommunikation, von den modernen Verkehrsmitteln, von dem bequemen Leben, das uns geschenkt wird durch viele technische Errungenschaften. Wir sind Kinder unserer Zeit, moderne Menschen. Nur diese modernen Menschen haben eine Not. Das kennen diese modernen Menschen oft gar nicht so richtig. Sie haben keinen Platz mehr, wo sie ihre Schuld hintragen können. Man hat ja dem Menschen von heute eingeredet, es gäbe keine Schuld. Schuld? Ach, was soll denn das sein? Wenn wir jetzt davon reden, Sie haben das sicher auch schon gehört, dann werden manche ganz ärgerlich reagieren, gereizt und sagen, ach, was machst denn du da Menschen für ein schlechtes Gewissen? Jeder ist so, wie er geboren ist. Ein Mensch lebt von seinen Veranlagungen und er wird geprägt von seiner Umgebung, von seiner Umwelt. Was heißt denn Schuld? Da mag es Fehlverhalten geben, aber jeder muss mit seinem Fehlverhalten fertig werden. Das hat man schon häufig auch von den Kanzeln gepredigt, dass das nicht mehr ein interessantes Thema für heute wäre. In unserem Pfarrerblatt kam ein großer Artikel, sei so schwierig, an Karfreitag zu predigen, weil der Karfreitag seinen Sinn verloren hätte, weil der Mensch nicht mehr nach der Vergebung der Schuld frage. Was machen wir jetzt? Ich würde umgekehrt sagen, was macht denn der moderne Mensch, wenn er keine Vergebung der Schuld mehr hat? Denn wenn Gott uns in sein helles Licht stellt, dann wacht plötzlich Schuld auf, auch bei modernen Menschen. Und wo gehe ich dann hin mit der Schuld? Schuld kann man nur im Lichte Gottes entdecken. Und das tut Gott. Und ich bin überzeugt, heute Morgen sind Menschen da, die treibt das um, Schuld. Sie erinnern sich an Dinge, die weit zurücklegen. Sie wagen nicht, mit anderen darüber zu sprechen, weil sie sich schämen über ihre Schuld. Und das hat ihr Leben längst zerstört und vergiftet. Lassen Sie mich heute über Vergebung der Schuld reden. Zuerst, Vergebung ist eine ungeheure Zumutung. Vergebung ist eine ungeheure Zumutung. Jetzt möchte ich es mal rumdrehen. Wenn wir von Vergebung reden, wer will verstehen, dass es sowas überhaupt geben kann? Und ich muss jetzt ausholen, um Ihnen das Ungeheuerliche überhaupt deutlich zu machen. Simon Wiesenthal, der die Nazi-Verbrecher gejagt hat, hat ein Buch geschrieben. das den merkwürdigen Titel trägt, Sonnenblumen. Und er erzählt, wie er als KZ-Insasse 1942 abgeordnet war, in ein Lazarett, um dort Außenarbeiten zu machen, in Lemberg. Und wie er mit diesem Sträflingstrupp bei der Arbeit war, kommt eine deutsche Krankenschwester und sagt, Sie sind doch Jude, kommen Sie mit. Und sie nimmt ihn hinein in ein Krankenzimmer und dort liegt ein sterbender SS-Mann, der übrigens, so steht's in dem Buch, aus Stuttgart war. Und er redet mit der letzten Kraft zu Simon Wiesenthal und sagt, ich war abgeordnet mit meiner Truppe und da wurden Juden in ein Haus hineingesperrt und es kam noch ein Lastwagen und da waren weitere alte Menschen drauf. Man hat sie auch in dieses Haus hineingetan und dann hat man Handgranaten geworfen und Benzin ausgegossen und dann stürzten diese Leute schwer verletzt ins Freie. Und dieser junge SS-Mann saß in seinem Maschinengewehr und er sagt hier im Sterben, ich habe vor Augen noch eine Mutter, die mit ihrem kleinen Baby auf dem Arm herausstürzt und ich musste schießen. Und Simon Wiesenthal erzählt, über mich kam ein maßloser Hass. Aber dieser sterbende SS-Mann sagt, Sie sind doch Jude. Ich wollte einen Juden sprechen, der mir jetzt vor den Toren des Todes vergibt. Simon Wiesenthal sagt, ich drehte mich um und ging hinaus, wortlos. Der Mann starb am nächsten Tag. Und das hat Simon Wiesenthal zu schaffen gemacht. Er konnte nicht vergeben. Man kann doch nicht vergeben. Und dann hat er diese Geschichte, weil das in einem Feld der Sonnenblumen sich abgespielt hat, dort in Polen, hat er das 43 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorgelegt. Literaten, Politikern, da war Martin Niemöller dabei, Stefan Andres, Golo Mann oder Leopold Senghor, der Afrikaner, Karl Zugmeier. Und er hat diese Antworten, die die geschrieben haben, auf die Frage, wie hätten Sie reagiert an dieser Stelle, hat er in diesem Buch veröffentlicht. Und das Buch trägt den Titel von Schuld und Vergebung. Wie ich das vor Jahren einmal erzählt habe, hat mir einer das Buch ausgeliehen und bis heute nicht zurückgegeben. Das ist auch ein Beispiel unvergebener Schuld. Mir tut das immer weh, ich hätte es mal gern wieder gehabt nach vielen Jahren, dieses wertvolle und teure Buch, das es nicht mehr zu kaufen gibt. Von Schuld und Vergebung. Und erschütternd, wie die sagen, das kann es doch gar nicht geben. Etwa der Philosoph der Frankfurter Schule, Marcuse, schreibt dann, das ist im höchsten Maße unwürdig und unanständig, wie wenn der Henker sein Opfer um Vergebung bitten könnte. Man kann nicht vergeben, sagen diese großen Moralisten unserer Zeit, das gibt's doch gar nicht. Wie soll denn das je vergeben werden können? Und die meisten sagen, das kann sowieso nur der vergeben, an dem gesündigt wurde. Ein anderer kann dich nie von dieser Last entbinden. Und jetzt lesen wir in der Bibel, dass Gott dieses Unmögliche tut. Er bietet Vergebung an. Und Gott scheidet zwischen meiner Person und der Schuld. Und er sagt, ich nehme von dir diese Schuld weg, die doch ein Stück deines Wesens war. Da haben ja die Psychologen recht, dass sie sagen, das ist so in mir drin, dieses Tun. Das ist ein Teil meines Wesens. Und Gott sagt, ich kann sogar dies tun, ich kann dies von dir wegnehmen, dieses Böse, dieses Unreine. Ich will vergeben und dich frei machen. Wir dürfen im Vater unser beten und vergib uns unsere Schuld, was das ist. Ob das Untaten aus dem Krieg oder aus der Nachkriegszeit sind. Ich merke bei den Sünden meines Lebens, sie sind ja genauso nicht zu vergeben. Das Unrecht an meinen Eltern, jetzt sind sie tot. Wer kann mir vergeben? Die Spannungen in unseren Familien, da wo wir Menschen Unrecht getan haben, wer will mir es denn wegnehmen können? Geschehen ist geschehen. Wer will denn Vergangenheit bewältigen können? Ein unmögliches Wort, ein Wort, das nur dieser emanzipierte, tollkühne, moderne Mensch geprägt hat, als ob man Vergangenheit bewältigen könnte. Wie will ich denn Vergangenes gut machen? Gott kann vergeben, eine ungeheure Zumutung. Aber nun das zweite, Schuld, das Problem unserer Tage. Schuld, das Problem unserer Tage. Wir haben ja Schuld verdrängt. Man hört es heute fortwährend, Schuld, lasst uns nicht mehr davon reden. Lasst uns Neues wagen, lasst uns eine neue Welt bauen, eine gerechte Welt, eine friedevolle Welt, eine gerechte Welt, eine umweltbewusste Welt. Aber die Schuld ist ja da. Wenn ich die Zeitung aufschlage, weiß ich nicht, ob überhaupt eine Generation vor uns so viel von Schuld geredet hat. Es ist nicht unheimlich, wie jeden Tag in der DDR wieder aufgedeckt wird, wer da irgendwo seinen Namen bei der Stasi geschrieben hat. Das ist ein dummes Unterfangen. Es gab ja keinen Freiraum. Jeder, der dort leben wollte und Verantwortung trug, auch in der Kirche, der musste seine Reports für den Stasi schreiben. Das wissen Sie doch. Im totalitären Staat gab es keine unkontrollierte Zone. Aber heute ist man gnadenlos. Noch vor ein paar Wochen hat jeder versucht, da drüben gute Beziehungen zu machen mit den Herrschenden. Heute ist man gnadenlos. Wie, wenn bloß der Name drinsteht. Und man ist gnadenlos auch mit dem Aufdecken der Verfehlungen der Generation der Väter. Was? Du warst im Krieg, mein lieber Vater. Ha, so einer bist du, die Generation der Mörder. Ist das nicht oft selbstgerecht, wenn man mit den Fingern zeigt? Bin manchmal auch traurig über unser Losungsbüchlein. Sie kennen unser schönes Losungsbüchlein mit den Bibelworten. Das können wir uns ja nicht wegdenken, aber gestern stand wieder so ein Vers drin, das ist ja irgendein Redaktor dieses Losungsbüchleins, der uns immer wieder solche Verse unterjubelt. Da war so ein Gebet drin, wo man komisch Gott bittet um Verzeihung, dass man in diesen schwierigen Zeiten heute lebt. Und dann heißt es, ich möchte mich mehr ärgern über die Ungerechtigkeiten unserer Zeit. Was? Noch mehr. Ich will mich ärgern über meine Verfehlungen. So war früher das Losungsbüchlein. Ich will, das ist die Sprache der Bibel. Das andere ist der moderne Mensch, der immer nur die Fehler der anderen sieht. Ich will mich ärgern über meine Schuld. David hat sich auch mal entrüstet über die schrecklichen Verbrechen seiner Tage. Dass wir in so schlimmen Zeiten leben, sagt er, ist doch schlimm, Nathan. Er sagt, Nathan, du bist der Kerl. Du bist der Schurke. Du brauchst nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und in unseren Tagen kann man nicht über Schuld reden, so wenig Jesus versucht hat, in seiner Zeit den stolzen, selbstgerechten Menschen Schuld zu demonstrieren. Jesus ging an Menschen vorüber, deren Gewissen nicht wach war. Und das mag sein, dass in unseren Zeiten für viele das Evangelium nicht mehr verständlich ist. Dann hat der Gott dieser Welt ihnen den Sinn verblendet, sie können es nicht mehr verstehen. Aber Jesus ging zu den müden und zerschlagenen und zerbrochenen Herzen und hat ihnen Vergebung verkündigt. Und ich will diesen Dienst tun, zur Zeit und zur Unzeit, von der Vergebung reden. Und wenn wir jetzt sagen, wie soll es denn Vergebung geben können, dann reden wir vom unbegreiflichen Geschehen, dass Jesus, der Gottessohn, auf dem Hügel Golgatha am Kreuz stirbt und als Sterbender noch betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist das Grundproblem der Menschheit. Sie können Gott nicht finden, sie sind ausgeschlossen durch ihre Verfehlungen und Sünde. Lassen Sie mich noch einmal den Stimmen einen Raum geben, die jetzt sagen, braucht Gott solch eine Stellvertretung? Ist denn wirklich Blut nötig? Menschen, die die Größe ihrer Schuld nicht kennen und nicht wahrhaben, die können so theoretisch reden, dass sie zu Gott sagen, ist das nötig? Die wollen uns einreden, das seien altertümliche Vorstellungen, als ob Sühne nötig ist. Und ein paar Minuten später reden sie selbst, dass endlich die Verbrechen der Vergangenheit gesühnt gehören. Wie wollen sie denn sühnen? Wie kann man denn das Geschehen der Vergangenheit bewältigen, indem man Leute ins Gefängnis sperrt? Wird damit etwas gesühnt? Wie wollen sie überhaupt sühnen? Die Erinnerung ist ja da lebendig, dass unsere Übertretungen nicht bloß mit dem Mitmenschen und mit dem, an dem wir gesündigt haben, etwas zerbrochen ist, sondern dass hier ein Weltzusammenhang zerstört wurde. Und mit meiner Schuld ist doch die Gemeinschaft mit dem ewigen Gott zerbrochen. Mit dem bösen Wort, das ich geredet habe, mit diesem eigensinnigen Aufbäumen in meinem Leben, mit dem Trotz und mit dem Hass und mit der Bitterkeit, da habe ich doch gegen Gott gehandelt. Ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Gerade das ist doch Sünde und Schuld. Und die einzelnen Taten sind dann nur eine Folge daraus. Darum ist so gut, dass es Sühne gibt. Über der Schuld können Sie nur feststellen, wie erbärmlich Menschenleben ist. Auch der moderne Mensch sollte es wieder lernen über seiner Schuld. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Und ich möchte mich nie genieren, auch vor den Publizisten und Philosophen unserer Tage zu sagen, nur eins ist mir groß in meiner ganzen Theologie. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hellmich und rein. Von meinem Leben gibt es sonst nicht viel zu sagen, sondern dass Jesus für mich starb und meine Schuld getragen hat, endgültig. Und Sie dürfen heute Ihre Schuld unter dem Kreuz Jesu ablegen. Und sie ist in des Meeres Tiefe geworfen, was das auch sei. Schuld auch auf dem Sonnenblumenfeld von Lemberg. Keine Sünde ist so groß, als dass sie nicht bei Gott vergeben werden könnte. Gott will vergeben und reinmachen. Und wenn wir so viel reden von den Religionen unserer Tage, dann müssen Sie wissen, es gibt überhaupt keine Religion, die das wie der christliche Glaube verstanden hat, dem Problem der Schuld nachzugehen. Doch die Juden. Es brauchte eine Offenbarung Gottes, um von der Schuld zu reden. Alle Religionen, im Hinduismus, im Buddhismus, im Animismus, die geben uns die Antwort, Schuld kann man selbst irgendwie lösen. Aber sie kriegen keine Antwort drauf, es gibt keine in den Religionen. Sie können sich in den Ganges senken, sich abwaschen, sich rein, sie kriegen keine Vergebung. Fragen Sie die Religion, sie wissen um die Größe der Schuld. Die Azteken haben jungen Männern bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten zur Versöhnung Gottes. Und sie ahnten, es gibt keine Versöhnung. Und dann setzt Gott ein und redet zu Abraham. Und dann lässt Gott Tiere opfern. Das ist nur ein Hinweis auf die künftige Versöhnung, Vergebung. Und er redet schon im Alten Testament, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Gott will vergeben. Und dann ist es in Jesus zur Spitze getrieben, dass Jesus nur das eine Ziel hat. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Und die Menschen halten sich die Ohren zu und sagen, ich brauche das nicht. Eine verlorene Welt, die zur Hölle führt, die ihre Rettung ausschlägt. Und Jesus hat uns gelehrt, dann betet ihr doch, Vater, vergib. Man kann Schuld leugnen, so wie es unsere selbstgerechte Generation tut und wie wir es als Christen in heuchlerischer Weise ja oft selber tun. Wir gebärden uns so über andere. Und wir wollen doch hier Leute sein, wo in jedem Gottesdienst immer wieder wir aufs Thema kommen, auf den Gekreuzigten, der für meine Schuld stirbt. Weil die Schuld ja in unserem Leben verhängnisvoll weiterwirkt. Ich kann es nur mit dem Bild immer darstellen, mit dem radioaktiven Atommüll. Da hat man auch immer gemeint, den kann man irgendwo unterbuttern in die Erde und ein bisschen dann guten Humus drüber, dann merkt es keiner. Dass nach Jahren die Strahlung so tödlich wird, das können Sie bei Ihrer Schuld auch merken. Sie können das oft vergessen und wir können ja im Verdrängen wahre Wunder leisten. Wir sagen, das bewegt mich nicht, wir haben Unrecht getan, wir haben andere Menschen übervorteilt, wir haben gelogen, wir haben fremdes Gut in Besitz genommen und wir haben mit einem geilen Blick die Treue vergessen. Und haben gemeint, wir würden uns das Leben dort erkaufen und Jahre später liegt das wie eine Gewissenslast da. Viele Menschen, die können kaum durch die Türe einer Kirche treten, weil die alte Schuld so in ihnen arbeitet. Und ich bitte Sie jetzt, dass Sie sie ablegen, weil dieser todesstrahlenbringende alte Müll der Schuld nur dort vergeben ist, wo Jesus Sühnung drüber ist. Vergeben, vergessen, ausgeräumt. Niemand soll mehr davon reden und am jüngsten Tag wird nicht mehr davon geredet, was heute im Namen Jesu vergeben ist. Ich will Ihnen heute Schuld vergeben im Namen Jesu, weil Jesus für Sie starb. Sie brauchen nicht selbstgerecht sich etwas einreden von Ihrer Herzensgüte, sondern Sie dürfen das glauben und fassen. Es floss für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Noch ein letztes, das macht mein Leben neu. Das macht mein Leben neu. Dass wir jetzt andere an der Vergebung teilhaben lassen. Ich habe mich vorhin gefreut, wie Markus Ringeisen in der Schriftlesung das so gesagt hat. Da stand ich vom Schalksknecht und vom Schurken. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Aber man muss es oft mit einem neuen Wort sagen, dass es einem richtig bewusst wird, was das ist, Schurke sein. Einer, der von der Vergebung lebt, aber das nicht umsetzt, das nicht praktisch andere spüren lässt. Vor kurzem kam ja da eine Fernsehdiskussion, wo man auch meinen Freund Uwe Holmer eingeladen hat. Wir haben im Jahr von Hilfe für Brüder erst kürzlich geholfen. Er war ja, hatte den großen Wunsch, zur Weltkonferenz nach Manila zu gehen. Und er war der Einzige aus der DDR, dem wir das finanziert haben, die Teilnahme auf dem Weltkongress für Evangelisation. Das ist dieser Pastor, der Erich und Margot Honecker in seinem Pfarrhaus aufgenommen hat. Und was mich erschüttert hat, wie diese Menschen geredet haben, den Holmer lächerlich gemacht haben. Wie wenn er ein kranker Mann wäre. Wie wenn er was zudecken und verschmieren wollte. Dabei konnten seine Söhne nicht mal studieren, obwohl sie das Abitur hatten, weil sie nicht parteikonform waren. Er, der Mann, der 40 Jahre gelitten hat unter dem System wie kein anderer. Wenn Sie den Kampf um die Jugend war ich noch wissen. Und dann saßen plötzlich junge Burschen im Rollpullover da und haben über den geredet, dass man so keine neue Welt bauen kann. Und Holmer sagte, ich möchte den Gerichten nicht vorgreifen, aber wir Christen wissen, dass der Neuanfang irgendwo von der Vergebung her geschehen muss. Nicht, dass man deshalb 5 gerade sein lässt. Zur Vergebung gehört ja Bekenntnis der Schuld und Reue. Wir wissen ja gar nicht, was da gesprochen wird und wurde. Und das geht auch niemand etwas an von den Menschen. Ich wurde erinnert an den 24. Juni 1924, als in Deutschland der Außenminister, der damalige Walter Rathenau, gerade ein halbes Jahr im Amt war und eine ganz große Außenpolitik in Rapallo, die Historiker unter Ihnen erinnern sich, begonnen hat mit der Aussöhnung mit Russland, wurde von einem dieser Terroristen erschossen. Es waren 2 Terroristen, die ihn gejagt haben. Einer der Verantwortlichen dieses Attentats hat 25 Jahre später gesagt, es war nur ein pubertäres Bubenstück. So geht die Welt über solche Untaten hinweg. Aber die Mutter Rathenaus, eine großartige Frau, die hat an die Mutter des Mörders einen Brief geschrieben, in dem es heißt, Im namenlosen Schmerz reiche ich Ihnen, Sie ärmste aller Frauen, die Hand. Sagen Sie Ihrem Sohn, dass ich im Namen und Geist des Ermordeten verzeihe, wie Gott ihm verzeihen möge, wenn er vor der irdischen Gerechtigkeit ein volles, offenes Bekenntnis ablegt und vor der göttlichen Gerechtigkeit bereut. Hätte er meinen Sohn gekannt, so hätte er eher die Mordwaffe auf sich selbst gerichtet. Mögen diese Worte ihrer Seele Frieden geben. Noch wunderbarer ist, wenn man im Namen Jesu vergeben kann, nicht nur im Namen des Sohnes. Wenn man wirklich sagen kann, das soll in mir nicht wieder Hass wecken. Es war ja eindrucksvoll in dieser DDR-Diskussion, die da im Fernsehen übertragen wurde, wie einer dieser Psychologen sagte, nein, dieser Zorn, dieser Hass, der da jetzt frei wird gegen die alte Stasi-Macht, dieser schafft eine neue Gesellschaft, ja? Wieder eine Gesellschaft, die nicht anders ist als die alte Gesellschaft. Wir wollen nicht warten, bis unsere Gesellschaft neu wird, sondern Christus ruft uns, dass wir neue Menschen werden, in denen sein Heiliger Geist wirkt, denen wir handeln, so wie er uns vergeben hat. Und dass das in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft und unter ihren Kollegen, unter den Menschen, wo wir sind, sichtbar wird. Das sind Menschen, die Liebe pflanzen und weitergeben. Eine Revolution des Lebens, wo neue Kräfte lebendig werden. Ich freue mich, dass in solchen Tagen wieder sichtbar wird, dass es uns nicht ums Christentum geht, sondern um die Nachfolge Jesu. Und wer das lebt, der bleibt ein Einzelgänger. Der bleibt unverstanden. Aber er ist auf der Spur des neuen Lebens. Er ist auf der Spur des Auferstandenen. Machen Sie heute den Schnitt, legen Sie Ihre Schuld ab und beginnen Sie dieses neue Leben. Fritz Woike hat einen schönen Vers gedichtet. Bleib nicht im Schmerz, wenn heiß die Reue brennt. Gott will nicht Buße, die nur Tränen kennt. Die Schuld bekannt und von ihr weggeschaut, zu Gottes Hand die neue Brücken baut. Was Gott vergibt, ist ewig abgetan. Glaub seinen Wort, fang neu das Leben an und auf das Feld streu mutig deine Saat. Denn Buße führt aus Tränen still zur Tat. Amen. Und wir wollen das Lied, noch einmal ein Lied von Philipp Friedrich Hiller singen. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben. Wir singen alle Verse dieses Liedes 510, wir singen es aber nach der bekannten, ausgeglichenen, unrhythmischen Melodie.
Thank you.
sollen beten. Du Heiland der Welt, unser Herr Jesus Christus, da können wir nur bewegt danken für dein Opfer, das du darbringst, nicht nur für die Sünden der ganzen Welt, sondern auch für uns. Und wir dürfen das jetzt annehmen, über der Schuld unseres Lebens. Wir wollen das vor dir bekennen, dass wir dein Wort oft gebrochen haben, deinen Geboten untreu gewesen sind. Und dass wir dir nicht gefolgt sind und dass unser Herz ferne von dir ist. Und wir kommen auch aus einem spannungsreichen Leben, wo wir Menschen verletzen und wehtun. Wir können nur staunen, dass wir nicht auf irgendein utopisches Friedensreich warten müssen, sondern dass heute du uns Frieden schenkst in dir. Du hast Frieden gemacht und wir dürfen teilhaben an deiner Gottesherrschaft. Und wir dürfen von hier weggehen und deine Friedensherrschaft ausbreiten. Menschen segnen, die uns fluchen, lieben, die uns hassen, weil du uns so große Gnade gewährt hast. Herr, erhalte uns in dieser Gnade und bewahre uns vor jeder Heuchelei, vor jeder Einbildung, vor jedem falschen Selbstruhm, vor jeder Überschätzung unserer eigenen Güte und Liebe. Herr, stell uns unsere Sünde, unsere Übertretungen immer vor Augen und wecke unser Gewissen, dass wir nichts anderes suchen als deinen Frieden. Und dann gebrauche uns als Werkzeuge deines Friedens mitten in dieser zerstrittenen, bitteren, hassenden Welt. Und wir möchten dich bitten, dass diese Zeichen verstanden werden. Wir möchten auch jetzt für die Menschen bitten, die uns oft so viel Not machen, mit denen wir nicht klarkommen, die uns auch Unrecht tun, dass wir sie doch zu deiner Vergebung führen können. Und wir Liebe bezeugen in deinem Namen, so wie du uns geliebt hast, unbegreiflich und unverdient. Und dann dürfen wir auch für diese Welt bitten, dass du deine Liebe und deine Geduld nicht von dieser Welt abwendest. Ganz besonders über den Krisengebieten dieser Welt wollen wir beten, dass du dich erbarmst und auch deiner Gemeinde die Vollmacht schenkst, von Versöhnung zu reden, von wirklicher Versöhnung, die du wirkst und die ein neues Verhältnis mit dir begründet. Hab ganz herzlichen Dank, dass du jetzt auch bei all denen bist, die zerbrochenen Herzens sind, bei den Traurigen und Kranken und Verlassenen und Einsamen. Tröste sie, richte sie auf und gib ihnen diese Geborgenheit in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Ich möchte noch einiges bekannt geben. Haben wir den Notizenzettel verteilt? Der neue weiße Notizenzettel, der ist verteilt. Vielen Dank, Herr Ludwig. Wer den jetzt noch nicht hat, den brauchen Sie dringend, weil über die Festtage, die Osterzeit und so weiter, Sie informiert sein müssen über unsere Gottesdienste. Aber auch alles Wichtige steht dort. Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie auch diese Zettel von der Bibelwoche mitnehmen. Wir haben ja in der Passionswoche Bibelvorträge von 16 Uhr bis 20 Uhr abends. Die ganze Passionswoche, den 4 Tagen, Montag bis Donnerstag. Und mir ist jetzt wichtig, dass das eine Gelegenheit wird, wo wir alle mehr entdecken vom Evangelium. Sie merken doch auch, wie das immer wieder uns ganz neue Durchblicke schenkt. Freue mich, wie dort Dr. Walker etwas sprechen wird, warum das ein Irrweg ist mit dieser Seuler Kirchenkonferenz. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, obwohl uns das ja auch im Herzen liegt. Aber was ist daran falsch? Er wird es uns einmal auseinandersetzen und erklären. Und so wird uns manches einfach wieder deutlich werden, auch für heute. Hinten liegt auch noch aus ein neuer Brief von Cesare Molebazzi, der diese Arbeit Youth Alive in Soweto hat. Wir haben am letzten Sonntag dafür geopfert. Also nehmen Sie all das mit, was da ausliegt, und bitte legen Sie dort nichts Neues ab. Das soll man, das, was dort liegt, soll man sehen können. Die Stiftsgemeinde macht am Donnerstag mit Herrn Laukemann einen Ausflug nach Kirchheim am Neckar in die Apfelblüte mit Kaffee trinken. Da ist um 13 Uhr Abfahrt in der Dobelstraße. Wer da mit will, sollte sich bei uns melden. Die haben da noch ein paar Plätze frei und kosten 15 Mark, wenn Sie sich da mit Frau Weber oder mit mir in Verbindung setzen. Wir haben ja in diesen Passionstagen dieses Fastenopfer von Hilfe für Brüder auch ausgerufen. Wir wollen nicht werben, um so zu werben, sondern wir wollen einfach das der Gemeinde Jesu bekannt machen, welche Nöte es noch in der Welt gibt. Ich beobachte immer wieder, dass viele Menschen eigentlich immer nur auf das Spektakuläre hören. Da gibt's ja viel Not. Wir haben das da in Peru, in dieser Stadt, wo die Kinder in diesem Drogenzentrum leben, in dieser Stadt, wo diese dreckigen Flüsse sind. Hinten liegt auch unser Blatt auf. 10 Jahre Hilfe für Brüder, wenn Sie das mitnehmen und lesen. Das innen drin auf Seite 2, kurz beschrieben, ein Projekt der Pfarrersausbildung in Dila. Ich wollte jetzt, dass Gunter Kiene, der Personalleiter von Christliche Fachkräfte International, hier wäre. Der kam gerade aus Äthiopien und war in Dila. Wie der erzählt hat, was dort unten sich tut, wo Tausende von Menschen sich taufen lassen, wo sich die ganze Woche über junge Leute treffen, die sich als Prediger und Evangelisten zurüsten lassen. Ich habe sowas noch selten gehört an einer großen Ernte, die Gott einbringt. In Äthiopien ist ja diese marxistische Herrschaft irgendwie nun in einer Wende begriffen. Sie haben in Addis Abeba die großen Säulenheiligen, die Statuen von Lenin abgesägt. Interessant, wie auch der Marxismus in Afrika ins Fragen kommt. Aber dort haben diese Christen, die ja jahrelang verfolgt waren, geschlossene Kirchen hatten, ein Wachstum erlebt. Und ich freue mich, dass wir schon vorher dran waren, da unten die nötigen Räume zu erstellen, dass dort diese Schulung stattfinden kann und dass das weiter geschehen kann. Das ist uns so wichtig. Wir wollen unser Opfer heute dafür geben, für die Arbeit von Hilfe für Brüder und für diese Projekte, die da beschrieben sind. Getauft wird heute in einem Taufgottesdienst um 11.40 Uhr Johannes Gutt. Das ist der Sohn von Herrat und Hans Burkhard Gutt in Stuttgart 40, Franklinstraße 15. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Kurt Krause, Lagerverwalter, 78 Jahre, Hohenheimer Straße 37. Und wir hörten dort bei der Bestattung das Wort, das einst bei der Trauung diesem Paar mitgegeben wurde: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Das kann Jesus auch angesichts des Todes uns Hoffnung und Zuversicht geben. Wir wollen ihn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.